Shalom, Merhaba und Mahlzeit. Herzlich willkommen zu einer niegelnagelneuen, noch ganz frisch riechenden Folge Schei und Rauch mit Raf Alhamdan und meiner Wenigkeit Sascha Fassbender. Und wir sind ein bisschen zu spät dran, aber was soll's.
Ja, was soll's. Du siehst aus wie von 2004.
Was?
Ja, weil du hast diese gegelte Igelfrisur.
Oh.
Das ist strange.
Krass, das ist eine Premiere. Weißt du, weil ich hab Haaröl drin. Mhm. Und eigentlich ziehe ich dann, also ich lasse es ein bisschen einwirken und ziehe dann eine Mütze drüber, weil ich habe ja schon mal auch in dem Podcast erklärt, dass ich sehr eitel bin, was meine Haare angeht. Der Rest ist scheißegal, ich kann dreckige Schuhe haben, Pickel im Gesicht, alles egal, aber meine Haare müssen perfekt sein oder Mütze. Und ich bin heute rausgegangen ohne Mütze. Und du siehst es, aber es scheint nicht so schlimm zu sein, weil es gibt schlimmere Jahre als 2004, zum Beispiel 1933.
Sorry. Oder 2020? Ey, das ist eine gute Frage. Was war das wohl beschissenste Jahr, das du erlebt hast, Sascha?
Ich?
Abgesehen von 2002 und dieser Frisur.
Ja, es ist, glaube ich,
2004.
Tatsächlich dieses Corona-Jahr. Also ich würde es gar nicht so an einem Jahr, also wirklich so von 1.1. bis 31.12. festmachen, aber so wirklich von Corona bis heute, es ist ja jetzt schon über ein Jahr, das ist schon...
Ja, wobei schon, wir zwei eigentlich ein verdammt gutes 2020 hatten.
Ja,
mit
aber
viel Glück und Liebe und
voll.
Na, also das muss man schon sagen.
Ja, ich meine aber mehr so, so die Rahmenbedingungen stimmen nicht. Ich habe ja schon mal erklärt, ich brauche so ein bisschen das Ventil, um meine Emotionen loszuwerden und so. Und das fehlt mir irgendwie. Aber ja, es gab, wenn ich mal so zurückdenke, es gab bestimmt auch schlimmere Jahre. Fällt mir so im Stegreif keins ein, ehrlich gesagt. Ich bin aber auch jemand, der negative Dinge schnell verdrängt. Vielleicht ist es das auch so ein bisschen. Hast du ein Jahr mal eben so parat, was richtig, richtig schlimm war?
Ja, ich würde sagen so 15, 16 aufgrund der Flüchtlingskrise, weil, also klar, das für Leute wie mich ja ganz präsent war und weil der Hass und der Dreck und der Müll erkenntlich wurde in diesem Land, ja nicht nur in diesem Land. Ich würde, ja, ich glaube auch 2015, 16 wegen dieser Situation, aber auch, weil, auch wenn es jetzt lange oder gefühlt lange her ist, weil Trump Präsident wurde und scheinbar etwas Traumatisches in mir ausgelöst hat. Mhm. Also so dieser Übergang von 15 auf 16, den fand ich schon furchtbar. Oder eigentlich so das Jahr 15, ja, das war schon kacke.
Ja, es ist vor allem krass so, was so für viele Hörende jetzt nur so äußere Bedingungen sind, sind für dich als jemand, der ja betroffen ist oder auch von Idioten dann bescheuert angeguckt wird, das sind ja wirklich, das wird ja für dich dann persönlich. Für mich waren es jetzt äußere Bedingungen. Ich fand es natürlich auch krass ekelhaft, was in Syrien passiert ist, was dann hier passiert ist. Aber mich persönlich hat es halt nicht betroffen. Und deswegen
zumindest
war für mich
nicht so, also zumindest nicht so krass wie vielleicht für andere Leute, aber du warst ja auch irgendwo betroffen.
Natürlich, beruflich, mich hat's auch runtergezogen.
Ja, das ist halt das, was ich meine, ne? Ja. Wir sind Journalisten, wir sind Menschen, die Freunde haben, die einen Migrationshintergrund haben.
Das, ja.
Ich bin selbst ein Flüchtlingskind, ich bin nicht in diesem Land geboren, ich bin eine Frau, ich habe schwarze Haare. Also da waren so viele Umstände, die scheiße waren. Ja. Das Gute ist aber natürlich, dass du Kacke erlebst oder dass du, ich muss auch sagen, ich habe schon einen krassen, fast schon radikalen Wandel gespürt, so zu diesem Zeitpunkt. Ja. Man darf aber auch nicht vergessen, was sonst alles war, ne? Frankreich war jahrelang wirklich betroffen von Terror, von radikalem IS-Scheiß, der da passiert ist. Das schwappt aber auch eben auf uns über, die aussehen wie Araber, Türken, also generell so alles, was aus der muslimischen Community kommt, selbst dann, wenn du kein Moslem bist. Also so würde ich deshalb schon sagen, das war eine beschissene Zeit, ne? Aber ich glaube, da hat ja auch jeder ein anderes Schmerzempfinden. Und jemand anderes sagt vielleicht das Jahr 2009, weil da ist meine Katze gestorben. Das klingt jetzt erstmal banal, aber das kann ja auch wirklich was mit dir machen.
Klar,
und mit
absolut.
Deinem Leben. Und deswegen ist das, glaube ich, ganz individuell beschissen.
Ja, voll. Ich meine, es ist jetzt ein komischer Vergleich, aber auch, obwohl es nur in Anführungszeichen der Hund von meiner Schwester ist, trotzdem habe ich eine Bindung zu diesem Hund. Und wenn dieser Hund stirbt, ist es für mich einfach schlimmer, als wenn irgendwie ein Mensch, den ich gar nicht kenne, stirbt. So krank das auch klingt, aber so ist es.
Aber warum klingt das krank? Nur weil es nicht menschlich ist?
Ja, genau.
Ja, aber das ist kein Grund, weil am Ende ist es ein Lebewesen, das sogar wahrscheinlich noch viel besser ist als ein Durchschnittsmensch. Und von daher kann ich das sogar sehr nachvollziehen. Ja. Plus Hunde, Katzen, also oder generell Tiere, ähnlich wie kleine Kinder, sind ja sehr aufrichtige Lebewesen. Ja. Also du weißt das, was sie dir geben. So, what you see is what you get. Wenn eine Katze scheiße und arrogant zu dir ist, dann weil sie dich einfach nicht mag und weil das ihre Persönlichkeit ist. Wenn ein Hund angerannt kommt, so Hachiko-mäßig oder wie dieser Film hieß, oh Gott, ich könnte heulen direkt.
Ja, der Akita.
Ja, da denke ich mir halt, ey, diese Lebewesen sind viel schützenswerter als wir Menschen oftmals.
Ja, das ist richtig. Um jetzt mal positiv daraus zu kommen, was war denn so mit dein bestes Jahr?
Boah, ist das eine gute Frage.
Soll ich anfangen?
Ja, fang mal an.
Also ich weiß auf jeden Fall, dass das die zusammenhängt, so die Zeit 2010, 2011, das war echt eine geile Zeit. Das, ich weiß auch nicht warum, irgendwie in der Schule lief es geil, privat lief es geil. Ich war gefühlt jedes Wochenende auf Partys, mein Abi lief in Ordnung. Dann irgendwie, da hatte ich, das war auch die Zeit, wo ich diesen Fallschirmsprung hatte, der auch irgendwas mit mir gemacht hat, der mich irgendwie selbstbewusster gemacht hat. Und es war irgendwie, weiß ich nicht, danach habe ich den Abi-Ball moderiert, gefühlt kam ich mit allen im...
Den Abi-Ball? War das die türkische Version vom Abi-Ball? Sascha Abi!
Mach mal Musik lauter! Den Abschlussball. Und irgendwie kam ich auch mit allen von diesen rund 250 Menschen gut klar, abgesehen von ein, zwei Leuten, aber ansonsten war ich mit allen gut. So, ja, den Lehrer, genau. Nee, tatsächlich ein, zwei Schüler, mit denen kam ich nicht gut klar, aber ansonsten wirklich alle. Es war, du hast hier High-Fives bekommen, da hast du abgeklatscht und so, aber irgendwie, wir waren so alle eine riesen Crew. Das war schon eine coole Zeit. Auf der anderen Seite, in der letzten Zeit, abgesehen von Corona, läuft es auch gut bei mir. Also es ist auch deswegen eine schwierige Frage, hast du recht. Man kann sich nicht auch irgendwie so ein Jahr rauspicken.
Lustigerweise wollte ich jetzt antworten. Ich habe ja gerade gesagt, das beschissenste Jahr war ja so 15, 16. Ja. Aber ich muss auch sagen, eigentlich war das beste Jahr so 15. Einfach weil, das war das Jahr, in dem ich auch ganz schlimm verliebt war. Und weißt du, alles fühlt sich dann so ein bisschen an wie in so wie im Rausch, wie im Höhenflug. Ja. Und jetzt, wo du mich das gefragt hast, deswegen habe ich gerade auch so lange gebraucht, weil ich dachte, hä? So, ich habe ja gerade gesagt, das war so das Beschissenste eigentlich von den Umständen. Und da habe ich nochmal drüber nachgedacht und realisiert, aber warte mal, das war ja, also so 14, 15, das war auch die Zeit, wo es, weißt du, wo man dann so, oh mein Gott, fliegt einfach. Und das war wiederum geil. Und das zeigt uns ja, es gibt vielleicht gar nicht so das Beschissenste oder das Beste, ja, sondern es sind immer die Umstände und auch die Priorität, die du da stellst, ne? Ja, und vielleicht, so blöde das klingt, muss man sich einfach gute Sachen in schweren Zeiten suchen. Ja. Und damit komme ich tatsächlich auch schon zu etwas, was in der vergangenen Woche passiert ist in Krefeld, zwar auf dem Friedrichsplatz. Da haben ein paar interessante, kluge, unterhaltsame Leute irgendein Quatsch da in so einen riesigen Brunnen gekippt und es gab eine riesige Schaumparty. Jetzt habe ich in der Zeitung gelesen, die Polizei hat die Ermittlungen dazu eingestellt. Gott sei Dank. Also, weil ich denke mir, Leute, wenn ihr Ermittlungen zu so einem Quatsch anstellt, weil irgendjemand ein halbes Liter Handseife in den Brunnen gekippt hat, dann habt ihr wirklich, also dann habt ihr viel zu viel Zeit und viel zu viele Mitarbeiter.
Außerdem, so sauber war der Friedrichplatz noch nie.
So.
Nee, aber ich habe mich da so ein bisschen reingelesen in das Thema. Es ist tatsächlich echt beschissen für die Umwelt. Also es ist wirklich nicht gut und das ist auch so ein bisschen der Grund, warum da ermittelt wird. Also es ist jetzt nicht so, dass da irgendwie, weiß ich nicht, ein billiges Kavaliersdelikt, sondern es ist schon ein bisschen schlimmer. Aber du hast schon recht, es gibt auch Schlimmeres. Also es gibt noch Schlimmeres, wo man Zeit investieren sollte, als jetzt so ein bisschen Seife in die Kanalisation zu kippen. Da gebe ich dir recht. Aber es ist schon nicht so gut für die Umwelt.
Ja, okay. Mach
Props
das bitte
an Greta.
Ja, okay. Seht ihr, das ist das Gute. Manchmal denkt man einfach nicht tief genug über Dinge nach und dann kommt ein Sascha Fassbender um die Ecke und erklärt dir die Welt und das ist richtig so. Ja,
aber ich habe mich halt auch reingelesen. Ich glaube, wenn ich mich nicht reingelesen hätte, wäre ich voll bei dir gewesen. Hätte gesagt, geil, Schauparty.
Ja.
Fass Bier und los geht's. Ja. Was guckst du mich so an?
Weiß ich nicht, Sascha. Machst du das vielleicht?
Nein. Wow, so hätte das gerade rüberkommen können, der Blick. Nein, ich hatte Frühschicht, hatte gar keine Zeit dafür. Ich habe ein lupenreines Alibi. Wow, guckst du mich so an? Ich war es nicht, warst du es?
Nee, ich war es nicht. Aber meine Antwort darauf kam sehr schnell und klar. Und deine eher nicht so.
Ja, weil ich 5 Sekunden davor gebrüllt habe, geil, Schauparty, ja, ja, habe ich mich mal eben zum Verdächtigen gefuchst hier.
Wie dem auch sei. Aber das Ding ist ja, ich weiß, dass Leute von der Krefelder Polizei diesen Podcast hören. Shoutout, genau, liebe Grüße an alle, die sich gerade angesprochen fühlen. Ihr habt 9 Verdächtigen.
Ab jetzt werde ich nur noch mit dieser viel zu großen Brille und so einem künstlichen Bart rumlaufen.
Geil.
Großartig. Ey, ich saß eben im Auto, wie du weißt, war ich ja im Stau, deswegen bin ich ja ein bisschen zu spät gekommen. Und mir ist was aufgefallen, was ich irgendwie als lustig empfand, aber vielleicht bin ich auch ein Freak und du findest es nicht so lustig. Es gibt ja so Alltagsgegenstände, die ihren Namen gar nicht verdient haben. Zum Beispiel so eine Jogginghose, weil du joggst ja nicht in der Jogginghose, sondern sie sollte eher Couching-Hose heißen. Ja. So. Und im Auto sind überdurchschnittlich viele solcher Gegenstände. Mhm. Das Handschuhfach. Wer packt denn Handschuhe da rein?
Ja, ich.
Nach.
Klar.
Quatsch.
Sogar unterschiedliche Handschuhe. Weil, willst du wissen, welche Handschuhe? Ich habe noch Winterhandschuhe da drin aus Leder. Und ich habe so ein Eiskratz-Ding. Also so ein, weißt du, für die Windschutzscheibe. Ummantelt praktisch von so einer Art Handschuh. Das heißt, ich muss meine Hand in den Handschuh stecken.
Ja.
So. Also das sind schon zwei verschiedene Handschuharten.
Und diese rosanen Handschuhe für die Tampons packst du da rein, ne?
Wenn ich die hätte, dann würden die auch da reingehören, ja.
Tust du wirklich Handschuhe da rein? Ich kenne niemanden sonst.
Also weißt du, guck mal, ich habe in meinem Handschuhfach einen Kulturbeutel mit Make-up und mit allen wichtigen Sachen, Zahnbürste, Zahnpasta, bla 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 bla, für sozusagen spontane Übernachtungen irgendwo. Mhm. Und damit meine ich leider nicht irgendwelche Übernachtungsdates, weil gibt es nicht aktuell. Und auch sonst würde ich so.
Sondern wenn du mal wieder eine Panne hast mit deinem Auto.
Nee, weil ich habe viele Freunde, die außerhalb dieser Region leben und es ist schon ganz oft vorgekommen, dass ich dann eben relativ spontan dann auch mal über Nacht geblieben bin oder so. Und deswegen habe ich diesen Kulturbeutel vorne im Handschuhfach neben einer Extrapackung gehalten, als ich...
Extrapackung was?
Jedenfalls das habe ich noch da drin, Handschuhe habe ich da drin und oftmals auch... Ich sag's offen und ehrlich, oftmals auch so Müll, den ich dann so auf der Beifahrerseite liegen habe und ich will den ganz schnell verschwinden lassen und stopfe es einfach da rein. Aber alle paar Wochen räume ich das dann nochmal auf.
Das habe ich ja am Erwachsensein total geliebt, dieses, du musst halt nicht mehr Mama und Papa fragen, wenn du irgendwo pennen willst. Du pennst halt irgendwo. Es interessiert sich halt auch keiner für dich, außer die Person, bei der du gerade pennst. Ansonsten fragt halt auch keiner nach, wo bleibst du denn?
Aber es ist schon komisch jetzt mit so Ende 20 Freunde anzurufen, zu sagen, ja, kann ich ja noch bei dir schlafen? Das macht man halt nicht. Und das, also,
findest du?
Also bei mir hat sich das schon krass verändert. Als Kind wollte ich immer überall übernachten und ich komme aus einer arabischen Familie und das ist total, das macht man irgendwie nicht. Mhm. Und als Erwachsene ist es für mich eher unbequem, woanders zu übernachten und ich will einfach nur in mein eigenes Bett, das sich immer gleich anfühlt. Ich weiß, so, ich habe meine Routine, nur halt bei bestimmten Freunden, die weit weg wohnen, ist es einfach praktisch. Und ich habe sogar bei der Mutter meiner besten Freundin Klamotten und Schuhe und eigene Hausschuhe und so, wenn ich dann auch mal da übernachte. Krass. Eben einfach nur, weil die Distanz recht, also jetzt auch nicht so krass, das sind, keine Ahnung, 1,5-2 Stunden oder sowas. Aber ja, Fazit, Handschuhfach soll weiterhin Handschuhfach heißen.
Okay, anderes Ding ist Kofferraum.
Aber da habe ich zum Beispiel eine große Adidas Sporttasche mit Klamotten und so eine Sachen auch immer drin. Immer.
Hey, Raf, Mann, du machst ja meine ganze Theorie kaputt.
Hä?
Weil wie oft packst du Koffer in den Kofferraum?
Mal, wenn du in den Urlaub fährst,
ja,
und zum
wie
Flughafen.
Oft fährt man in den Urlaub?
Ja gut, jetzt die... Hä?
Na, ich meine also, auch prä-pandemisch. Wie oft ist man denn... Einmal im Jahr bist du im Urlaub. Das heißt, einmal im Jahr ist da der Koffer drin.
Nee,
und dann nennst du es Kofferraum?
Nee, ich bin ja auch sehr, sehr regelmäßig zum Beispiel nach Berlin geflogen. Mhm. Ja, umweltmäßig ist das kacke, aber ich kann euch eins sagen, das war immer günstiger als mit der Bahn zu fahren.
Ja, aber bist du mit dem Auto dahin geflogen?
Ich bin oft... Also meistens hat mich meine Schwester zum Flughafen gebracht und mein Handgepäck, ich bin immer nur mit Handgepäck geflogen, mit einem Trolley, war immer im Kofferraum.
Mist.
Sorry, komm, okay. Das nächste.
Über dem Kofferraum die Hutablage.
Da
so
habe ich keinen
nämlich.
Hut.
Da ist der.
Ja.
Und das zeigt mir wiederum das Auto.
Heißt das wirklich Hutablage?
Soweit ich weiß, heißt das Ding Hutablage. Ich habe es jetzt nicht recherchiert, aber ich nenne das Ding Hutablage und ich glaube, ich habe diesen Begriff
von
meinem Vater oder von meinem Opa.
Ja.
Aber auch mein Vater ist jetzt keiner, der Hut trägt, außer vielleicht an Karneval. Und deswegen ist es... It's funny because it's true. Mein Vater hat den besten Cowboy-Hut, wirklich. Also du müsstest dir jetzt, wenn du irgendwie nach Texas fliegst, dann müsstest du jetzt nicht irgendwie einen originalen Stetson-Cowboy-Hut kaufen, sondern du könntest seinen Cowboy-Hut nehmen. Sieht ganz authentisch aus.
Ich möchte aber trotzdem sagen, dass deine Theorie irgendwie nicht stimmen kann, denn auch der Aschenbecher im Auto ist einfach ein Aschenbecher. Und auch der Anzünder, oh, den gibt es ja eigentlich gar nicht mehr. Ne?
Ja, aber zumindest. Die meine ich ja auch nicht. Aber ich finde schon, dass das Auto überdurchschnittlich viele Gegenstände oder Dinge hat, die ihren Namen einfach nicht verdient haben. Oder vielleicht, das Auto stammt natürlich auch aus einer Zeit, wo man Hüte getragen hat. Ne? Wenn du dir mal wirklich so, also alles, was so vor den 50ern passiert ist, da ist ja jeder mit Hut rumgelaufen. Vielleicht gab es auch früher die Tradition, dass du beim Autofahren Handschuhe getragen hast.
Ja, das kann natürlich sein. Mir ist nur aufgefallen eher, dass Autos komplizierter werden. Also ich glaube, die habe ich ja schon mal erzählt. Ich saß vor einiger Zeit mal in einem Tesla und kam nicht raus, weil ich die und übrigens später dann auch nicht mehr wieder rein, weil ich nicht begriffen habe, wie die Tür aufgeht. Ich habe es einfach nicht geschnallt.
Geht diese nach oben auf oder wie?
Ich weiß es nicht, weil mir dann die Tür einfach aufgemacht wurde die ganze Zeit. Ich habe es einfach nicht gereilt und das war eine so unangenehme Situation. Aber du sitzt da drin und du denkst wirklich, also das war diese Sportversion.
Ja.
Und du denkst einfach, was habe ich mir da gedacht? Es war wirklich wie ein Raumschiff. Es war ganz abgespaced irgendwie. Es hat halt gefühlt auch keine Ecken, keine Kanten, nichts. Also ja. Es ist, ja, und also da muss ich sagen, die Autotürklinke hat da den Namen nicht verdient.
Es gibt auch diese Autos, wo du so den Schuh unter die Karosserie packst und dann weiß das Auto, ich gehe jetzt auf, weil da ist ein Schuh und es ist ein Schlüssel in der Nähe, irgendwie per Bluetooth oder irgendwie.
Ja, das ist bei Tesla, glaube ich, funktioniert das auch ganz ähnlich. Ich habe es, egal, wie dem auch sei, ich habe es nicht verstanden.
Es gibt jetzt auch Autos, die kannst du nur noch per App öffnen.
Mhm.
Und da frage ich mich, was ist denn, wenn dein Akku leer ist? Kommst du dann in dein Auto nicht mehr rein?
Ja, ich hatte die Situation, ich fahre jetzt dank Sascha Fassbender tatsächlich sehr viel mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, also mit Bahn, und ich liebe es.
Grüße gehen raus an die Gründer der Next-Ticket-App, großartig.
Genau, die ich nutze. Leute, ich kann euch, wenn ihr wirklich mit den Öffentlichen unterwegs sein solltet, tut euch den Gefallen, ladet die Next-Ticket-App runter. Das spart euch Minimum, aber also wirklich Minimum, 50% der Fahrtkosten.
Kommt auf die Fahrt an, aber meistens ja. Also du hast meistens recht.
Ich habe bisher eigentlich jedes Mal mindestens 50% gespart oder sogar noch mehr. Wie dem auch sei, worauf ich hinaus will, ist, an einem Tag war mein Handy aber aus und ich hatte natürlich ich habe nie Bargeld bei mir, so dumm wie ich bin. Ich hatte kein Bargeld, ich hatte mein Portemonnaie da nicht dabei, aber ich hatte mein Handy in der Po-Tasche, in der Hose und dachte, ach geil, okay, ich fahre jetzt die 3 Haltestellen. Und sehe, mein Handy ist aus. Ich so, shit, ich kann es ja gar nicht benutzen. Also es hat eben manchmal auch Tücken.
Das heißt, du bist schwarz gefahren?
Was habe ich gemacht? Bin ich überhaupt noch gefahren? Weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, ich bin dann einfach schwarz gefahren, ja. Coole Leute würden sagen, schuldig im Sinne der Anklage.
Nee, und coole Leute würden sagen, ich bin natürlich zu Fuß gegangen. Ist klar.
Ich heiße Rafael Hamdan.
Großartig. Ja, hör mal, schön. Ich habe übrigens heute keinen Artikel der Woche. Hast du einen? Also ich habe halt viel über Ausgangssperre gelesen, aber mir fällt jetzt kein expliziter Artikel dazu ein.
Nö, wir müssen ja jetzt auch nicht jede Kategorie hier abrocken, die wir uns gedacht haben.
Natürlich nicht.
Aber ich würde auf jeden Fall trotzdem eine Empfehlung abgeben, nämlich wenn ihr die Zeit, die Muße und vor allem auch die Kraft dafür habt, dann googelt doch einfach mal ein paar Artikel zu Adam Toledo, ein 13-jähriger Junge in den USA, der ermordet wurde, vor laufender Kamera, wenn man so will. Ich habe mir die Videos dazu vorgestern angeguckt, würde ich nicht empfehlen, euch das anzugucken, liest euch aber auch einfach mal was zu dem Fall vor. 13-jähriger Junge, ich glaube aus Chicago, ich bin mir da jetzt nicht mehr ganz sicher, der vor einigen Wochen verstorben ist bei einem Polizeieinsatz. Die Polizei sagte damals, dass das daran gelegen hätte, dass der Junge bewaffnet war. Jetzt sind die Bodycams bzw. die Aufnahmen durch Bodycams veröffentlicht worden, Wochen später, und auf den Videos ist zu sehen, wie dieser 13-jährige Junge, wie dieses Kind, ja, ein Kind mit erhobenen Händen und ohne Waffen vor der Polizei steht und aus nächster Distanz abgeschlachtet wird. Wollte ich nur mal so erwähnen. Also Trotz alledem, was in letzter Zeit gewesen ist, Black Lives Matter, die riesige weltweite übrigens Diskussion dazu, der Prozess rund um den Mörder von George Floyd, all das führt
der Präsidentenwechsel.
Jedenfalls, genau, ja. Aber all das führt nicht mal dazu, dass Leute irgendwie ja bestraft werden. Eine andere US-Polizistin, natürlich eine weiße, hat ja jetzt auch vor einigen Tagen angeblich den Taser mit der Pistole verwechselt und einen Mann getötet. Sie ist jetzt auf Kaution rausgekommen. $100,000 mussten nur berappelt werden. Das ist vergleichsweise sehr, sehr wenig in den USA.
Für Mord.
Ja.
Ja. Ich finde es erschüttert, dass von dem zweiten Fall, den du gerade genannt hast, das mit dieser Verwechslung, Taser-Pistolen-Verwechslung, davon habe ich tatsächlich was mitbekommen. Das erste habe ich bestimmt auch irgendwie mitbekommen, aber es ist sehr erschütternd, dass ich mich quasi schon an diese Fälle gewöhnt habe.
Ja, natürlich.
Das ist das Kranke und ja. Umso kranker ist es, dass sich nichts oder gefühlt nichts daran ändert.
Ja. Tja, jetzt schweigen wir und ehrlich gesagt gibt es nichts anderes als zu schweigen.
Ja. Vor allem 13 Jahre, Mann. Das
es ist ein Kind und also wirklich... Lasst das bleiben, guckt euch diese Videos nicht an, weil, also diese Polizisten und dieser eine explizite Polizist, der steht halt wirklich aus nächster Distanz. Also da sind was, 3 Meter, noch nicht mal 2-3 Meter zwischen diesem Kind und diesem bewaffneten weißen US-Polizisten. Und mehrere Schüsse, also der Junge liegt ja auch schon am Boden und alles. Und ich denke mir, also... Ich hab das Video wirklich bis zum Schluss gesehen und habe die ganze Zeit darüber nachgedacht, dass die Eltern von diesem Jungen dieses Video wahrscheinlich sehen werden. Oder Freunde oder ja. Klassenkameraden oder Nachbarn oder andere schwarze Menschen. Ja. Oder eben wir als Nicht-Schwarze, ich als Person of Color, du als Weißer und dennoch berührt es uns und macht uns ja dann traurig, sobald wir es sehen, falls du es dir angucken sollst. Und das haben ja auch die Black Lives Matter-Demos gezeigt, wie viele weiße Menschen in Deutschland, also wie viele Deutsche auch ohne Migrationshintergrund sich solidarisch gezeigt haben. Und all das bringt aber nichts, wenn es politisch keine Erklärung gibt. Und die fehlt, weil wir in diesem Land mit Scheiße gerade beschäftigt sind. Also Peinlichkeit des Grauens ohnehin hier in Deutschland. Aber ey, dass das passiert und dass es auch keinen offiziellen Kommentar dazu gibt, was bei unserem Bündnispartner passiert, ist auch ein Zeichen, muss ich ehrlich sagen, an Leute auch wie mich und an Schwarze.
Ja. Ja, es ist vor allem, es macht einen so diese Hoffnung waren, ja endlich ist Trump weg, es ändert sich was, aber gefühlt ändert sich irgendwie so daran zumindest nichts. Was so diese ganze Black Lives Matter Diskussion, die ganze Rassismusdiskussion, die Polizeigewaltdiskussion angeht, ändert sich gefühlt nichts. Biden nimmt viel von Trump zurück, was er so getan hat, aber da höre ich nicht viel.
Naja, ich glaube auch ehrlich gesagt, weil das ein Wandel ist, der in der Gesellschaft passieren muss.
Absolut.
Ne? Also und das ist halt das Problem und wir müssen jetzt auch einfach mal anerkennen, dass wir als Menschen tief, also schon, also ich, das ist jetzt eine Behauptung, aber ich denke schon, dass wir sehr rassistisch sind und damit meine ich jetzt nicht nur irgendwie weiß gegen schwarz, ja, sondern auch, das habe ich ja auch schon öfter erwähnt, ich kenne auch mittlerweile leider viele Araber, die so sehr rassistische Denker haben. Ja. Das ekelt mich halt an und ich denke mir, ey, wenn wir Araber schon so sind, Alter, dann ist teilweise echt Hopfen und Malz verloren. Aber mir fällt nichts anderes ein, als das immer wieder zu thematisieren und darüber zu reden.
Ja, aber die Tatsache, dass er auf Kaution rauskommt, zeigt mir halt, dass sich nichts geändert hat. Klar, in der ganzen Gesellschaft muss sich was ändern, definitiv, gebe ich dir recht.
Ja.
Aber die Tatsache, dass die Frau rauskommt, eine mögliche Mörderin, das finde ich halt ist ein krasses Zeichen und zwar ein negatives Zeichen.
Ja, zumal wir dann auch auf der anderen Seite wissen, dass zum Beispiel habe ich vor einiger Zeit einen Artikel gelesen über einen schwarzen Mann aus den USA, der jetzt nach 40 Jahren oder nach 39 Jahren Haft entlassen wurde. Dieser Mann saß 39 oder fast 40 Jahre in Haft, weil er vor vielen Jahrzehnten irgendwas geklaut hat. Also wegen einem Diebstahl saß dieser Mann gefühlt sein ganzes Leben im Gefängnis.
Ja.
Und diese weiße Polizistin, die Verantwortung trägt, die einfach behauptet, ja, ich habe meine Pistole mit einem Taser verwechselt, kommt auf $100,000 Kaution einfach frei.
Ja.
Allein die Tatsache, angenommen, tun wir mal so, als würde das stimmen und die Frau hat es wirklich verwechselt, dieses riesige, knallgelbe Gerät mit einer Pistole. Dann ist diese Frau A, nicht geeignet für diesen Job und muss ein Disziplinarverfahren kriegen, mindestens, bevor noch ein Prozess vor Gericht stattfindet. Aber ja, wir werden uns im Kreis drehen. Wir müssen es einfach ständig thematisieren. Ständig. Auch weil wir in unserem eigenen Kreis gerade einen heftigen Rassismusfall gegen Schwarze erleben und erlebt haben in den letzten Tagen. Darüber werden wir ausführlich sprechen, weil wir aber auch die betroffene Person einladen werden. Und das ist ein Knaller gewesen. Ich glaube, das hat mich auch sehr aufgebracht und das ist wieder ein ganz krass Thema gewesen. Ja.
Da freue ich mich schon ganz besonders drauf.
Ja. Das zu thematisieren, ja.
Definitiv.
Ja.
Wie kommt von solchen krassen Themen ist es immer ganz schwierig wegzukommen.
Ja, das stimmt.
Es ist immer ganz schwierig, eine Überleitung zu modellieren und zu moderieren. Ja, aber kommen wir zu den Rough Questions. Scheiße, ey.
Ja, aber so ist ja auch das Leben, ja, was willst du machen? 5 Minuten denkst du, die Welt ist ein ganz, ganz schlimmer, furchtbarer Ort und 5 Minuten später denkst du dir, oh, ich habe noch Hoffnung.
Ist so, deswegen habe ich riesen Respekt vor Tagesschau oder auch Tagesthemen-Moderatoren oder Moderatorinnen. Da geht es um ganz krankes Thema, wo ganz viele Menschen sterben oder schwer krank sind. Und dann teasen die immer auf den Film, der danach kommt. Und dann ist das möglicherweise eine alberne Komödie, aber irgendwie muss es der Moderator oder die Moderatorin hinbekommen, diese Überleitung zu schaffen. Und wir haben dafür einfach die Rough Questions.
So nämlich.
Also mein Respekt und macht er gut den Job.
Das stimmt. Und wir machen den auch ganz gut, weil wir müssen denselben Quatsch ja eigentlich auch ganz oft machen.
Ja, das auf jeden Fall. Aber uns rettet immer so ein bisschen das Wetter oft auch. Ja. Wobei in der Tagesschau ist es ja ähnlich. Du hast ja hinten dran auch immer das Wetter.
So, Rough Questions.
Zieh.
Darf ich starten?
Ja, auf jeden Fall. Ich würde nur ganz kurz zur letzten Folge eine minimale Richtigstellung raushauen.
Oh.
Ich hatte nämlich, eine Rough Question war ja, mit wem würdest du gerne tauschen? Da war es ja bei mir ein Astronaut und bei dir ein 8-Jähriger oder beziehungsweise eine 8-Jährige. Es ging natürlich darum, mit wem man für einen Tag tauschen will. Ja, also wer auch immer sich das da draußen gefragt hat, jetzt könnt ihr euch neu fragen, mit wem möchtet ihr einen Tag lang tauschen?
Ich muss euch eine Sache erzählen, dass der Sascha, ja, das nicht so kommuniziert hat in der vergangenen Folge, das hat ihn so getriggert, dass er mehrfach mit mir über dieses Thema geredet hat in der vergangenen Woche, wie
total
sehr es ihn geärgert hat. Du musst lass es einfach los.
Nein, weil ich dachte mir, komm, jetzt hast du die Riesenehre, einmal die Rough Questions zu machen. Und dann dachte ich mir so, nee Sascha, du willst nicht dein Leben lang mit einem Astronauten tauschen. Du hast ein echt schönes Leben.
Ja,
so, warum soll ich mit einem Astronauten komplett tauschen? Für einen Tag würde ich safe mit dem tauschen, auch für 2. Aber nicht ein ganzes Leben. So. Und deswegen war es ganz wichtig, dieses Missverständnis.
Gut, dass wir dieses Missverständnis jetzt ausräumen konnten.
Es hat ganz schön viel Zeit eingenommen, dieses Missverständnis.
Aber ich möchte noch einmal sagen, es ist natürlich, du darfst und sollst auch jederzeit deine Rough Questions mitbringen. Das ist doch gar kein Thema, Sascha Fossmann.
Wie gesagt, ich bin nicht gut in Hausaufgaben, aber ich werde es gerne nochmal machen.
Okay, lustigerweise starten meine Rough Questions mit einer Frage, die so ein bisschen an deine erste Frage angeknüpft hat. Ja, eigentlich überhaupt nicht. Also denkt daran, die Rough Questions sind dafür da, dass ihr sie selbst beantwortet für euch, aber nehmt die Fragen gerne mal mit. Das sind immer coole Themen, die daraus entstehen in so Gesprächsrunden.
Ja.
Meine erste Rough Question für dich, Sascha Fossbender. Ich habe dich böse angeguckt, falls du es gesehen hast. Okay, nenn mir das wirklich sinnloseste Küchengimmick, das du dir gekauft hast, das du safe einfach nie brauchst. Und das am besten auch noch richtig viel Platz verschwendet in deiner Küche.
Meine Freundin. Das müssen wir rausschneiden.
Ich muss so darüber lachen, weil Sascha Fassbender aufgeschmissen wäre in jeder Lage seines Lebens ohne seine Frau, ohne seine Freundin.
So eklig frauenfeindlich.
Nein, überhaupt nicht, weil das ist nun einmal Fakt. Ich fürchte, du würdest gar nicht überleben können ohne deine Freundin.
Hey, ich kann gut kochen.
Ey, sorry. Nein, ich meine noch nicht mal das Kochen, sondern wirklich in allen Lebenslagen. Aber so ist das ja bei den meisten Pärchen, glaube ich.
Ja, es ist tatsächlich so ein Topfhandschuh. Also ich verbrenne mir überdurchschnittlich oft die Hände, obwohl ich diese Topfhandschuhe besitze. Und ich nutze sie wirklich nur für Brötchen, frisch aus dem Ofen, statt sie für Töpfe. Wo wir wieder bei dem Thema sind. Die Dinger heißen ja, meine ich, sogar offiziell Topfhandschuhe.
Topflappen.
Ja, Topflappen, genau, damit du die anfassen kannst und die nicht die Pfoten verbrennst. da hat mein Unterbewusstsein das noch nicht so ganz gerafft. Also ich benutze die Dinger für Brötchen.
Okay.
Ja. Was ist bei dir?
Meine Küche ist ein einziger
Raum. Meine Küche
Raum.
An sich.
Ja, meine Küche ist ein einziger Raum voller Gimmicks, die ich mittlerweile auch nicht mehr einordnen kann, wofür das eigentlich ist. Also ganz hoch im Kurs bei mir ist der Apfelteiler oder Apfel. Das ist so ein rundes Ding,
oh,
ja.
Mann.
Und da das legst du oben über den Apfel und drückst es runter. Ich schwöre dir, ich habe noch nie einen einzigen Apfel damit geschnitten oder gespalten. Mhm. Apfelspalter, glaube ich, heißt der Scheiß sogar. Und das verbraucht so enorm viel Platz in der Schublade. Und jedes Mal denke ich mir, raus damit, aber ich krieg's nicht hin, das rauszukicken.
Ich kaufe so einen Scheiß gar nicht, weil ich genau weiß, ich habe ein Messer, ich habe im Kindergarten gelernt, wie man einen Apfel schneidet. Fertig.
Ja, ich kaufe die Scheiße, weil ich denke, oh, wie cool. Und dann brauche ich es halt nicht. Genauso wie der Sandwichmaker habe ich genau einmal benutzt, hat total scheiße geschmeckt. Und jetzt liegt das irgendwo und braucht einfach sehr viel Platz. Ich habe unfassbar viel Tupperware, wobei ich sagen muss, kein einziges Stück habe ich mir jemals selber gekauft. Sondern
wenn du die nicht brauchst, gib mir die, ich benutze die.
Ja?
Ja. Heißt übrigens Tupperware.
Ja, ich weiß, ist ja eigentlich amerikanisch, wie dem auch sei.
Klugscheißer mag keiner, so jetzt.
Oder, ja, also wirklich, ich habe so unfassbar viele Küchengimmicks, die ich einfach nicht brauche. Ich habe letztens total krass einen Pürierstab gefunden, den ich noch nicht mal ausgepackt hatte.
Alter, das ist wirklich dekadent.
Ich sage dir, und ich weiß nicht, warum ich jemals auf die Idee kam, mir einen Pürierstab zu holen, weil ich eine Küchenmaschine habe, die alles püriert. Dann habe ich noch eine Kaffeebohnen-Mahlmaschine, die benutze ich aber nie zum Kaffee mahlen, sondern um aus normalem Zucker Puderzucker zu machen. Und das auch nur, weil ich irgendwann mal Waffeln gemacht habe mit einem Waffeleisen, das ich auch nie brauche eigentlich. Also,
weil du dafür den Sandwichmaker benutzt. Dann in
den benutze ich auch nicht. Ohne Witz, ich brauche eigentlich bei mir zu Hause nichts weiter als eine Gabel, ein Messer, einen Kaffeelöffel, eine Tasse, einen Teller, eine Pfanne. Ich benutze auch immer nur die eine Pfanne, die ich mag. Mhm. Alle anderen fünf Pfannen brauche ich nie.
Alter.
Also ganz komisch. Ich sollte aussortieren.
Oder eine WG eröffnen.
Naja, ich bin ja eine Frau und muss ja so tun, als ob ich regelmäßig viel und sehr gut kochen würde. Aber ich koche eigentlich nie.
Echt? Spürst du diesen Druck?
Ich dachte,
das wäre so ein 90er-Ding, nee, Anfang der 2000er.
Nee, ich bin wirklich eine gute Köchin und ich koche auch gerne, nur mir ist das irgendwie in letzter Zeit auch einfach zu aufwendig. Und für wen soll ich schon kochen?
Für dich?
Ja, nee.
Für mich?
Nein, Alter, du wirst das gar nicht zu schätzen wissen.
Ja, klar.
Nee, Alter.
Okay, nächste Frage.
Okay. Wann hast du dein altes Ich beerdigt?
Boah, wer ist mein altes Ich? Gegenfrage. Kann ich dir nicht sagen. Nee, absolut. Also man wächst ja mit seinen Aufgaben und gefühlt wächst man von Jahr zu Jahr und entwickelt sich weiter. Kann ich dir nicht sagen. Ich weiß, dass ich vor meiner Pubertät ein sehr wildes, nerviges Arschlochkind war. Das erzählen mir heute noch Freunde von meinen Eltern oder auch Freunde von meiner Schwester, die ja älter ist und somit die Freunde auch älter sind, dass ich sehr nervig war und mir ist so langweilig, wann sind wir endlich da, und ich kann dir aber gar nicht sagen, wann ich dieses Ich begraben habe, zumal ich glaube, es war wahrscheinlich einfach die Pubertät oder ich verstehe gerade deine Frage falsch, das kann auch sein.
Nee, also Shoutout an Cenk, unseren Bro, der mich so ein bisschen auf diese Frage gebracht hat. Und ich finde, sie passt eigentlich sehr gut zu dir, weil du ein Mensch bist, der sich ganz, ganz, ganz krass reflektiert. Und wir hatten auch schon öfter Gespräche darüber. So, das hat mich auch echt gerührt, so wo du auch explizit davon gesprochen hast oder auch erwähnt hast, boah, ich war da früher echt blöd und ich war da scheiße und irgendwie, ich glaube auch, du hast mal auf deine Mom oder sogar deine Eltern angesprochen, dass du jetzt im Nachhinein, glaube ich, sogar gesagt hast, irgendwie, boah, ich habe mich damals dann schon hier und da echt uncool verhalten und also so, mir ist das schon bei dir krass aufgefallen, dass du irgendwie dich so ganz, ganz krass nicht nur reflektiert hast, sondern auch ganz klar so sagst, also es ging gar nicht, wie ich da mal irgendwie auch mal war.
Ja.
Und deswegen dachte ich, vielleicht ist das etwas, was du auch bewusst beerdigt hast und gesagt hast, nee, ich möchte gar nicht mehr so sein.
Nee, also ja, aber es gibt jetzt nicht irgendwie so einen Stichtag, wo ich sage, oder überhaupt so eine Zeit, wo ich sage, in dem und dem Jahr ist es einfach, man macht halt Fehler. man wird darauf aufmerksam gemacht, im besten Fall merkt man es selbst und man versucht daraus zu lernen. Ich meine, du reflektierst dich ja auch. Oder hast du irgendwie eine Zeit, wo du sagst, da und da habe ich mein altes Ich begraben? Also mir fällt jetzt keine genaue Zeit ein. Ich weiß, dass die Altstadtzeit mich sehr geprägt hat, aber auch zum Negativen. Also ich bin in die Altstadt rein mit dem, in jedem Menschen steckt etwas Gutes, und ich bin raus mit, nein, Mann. Nein, nein, nicht in jedem Menschen, aber wirklich nicht in jedem Menschen. Aber war schwierig. Aber gute Frage, also auf jeden Fall.
Ich glaube, ich habe mein altes Ich beerdigt, als ich anfangen musste, mich mit meiner Kindheit auseinanderzusetzen. Also als ich als erwachsene Frau gewissermaßen gezwungen war, das aufzuarbeiten, was ich auch als Kind erlebt hatte. Ich habe eine an sich wunderschöne Kindheit gehabt und auch tolle Zeiten gehabt, aber dann auch, wie viele von uns, auch traumatische Dinge erlebt und Dinge, das habe ich aber nie so richtig aufgearbeitet. Ja, das kam viele, viele Jahre später, erst so, ja, so Mitte 20 ungefähr. Und als ich diesen Weg dann gegangen bin oder gehen musste, ich glaube, dass das wirklich ein Zeitpunkt war, an dem habe ich so ein Stück weit ein altes Ich von mir, ja, beerdigen müssen, irgendwie.
Hast du da irgendwie dir Hilfe gesucht? Willst du darüber reden? Oder
du fragst mich auch, willst du darüber reden?
Ja, es ist ja schon sehr intim, ein Stück weit. Ne?
Ja, das ist dieser Podcast, oder generell eigentlich alle Podcasts, sind in erster Linie auch eins, nämlich eine Art Selbsttherapie.
Absolut.
Und ich glaube, dass wir zwei das ja auch ganz doll spüren. Und ich kriege auch diese Resonanz ganz oft zu lesen. Ne? Also wenn wir, oder wenn dann irgendwelche Leute mir dann auch schreiben oder auf eine Folge reagieren, das sehen wir auch teilweise wirklich auch an den Längen dieser Nachrichten. Ne? Also was uns ja auch Leute schreiben und auch so uns intime Sachen erzählen. Deswegen ist es eine Motivation, das auch selbst zu tun. Und ich glaube, dass es mir da aber geht wie ganz, ganz vielen Menschen, wenn man eben erwachsen wird und anfängt, sich mit Dingen zu beschäftigen, die man so erlebt hat oder gesehen hat und mitgemacht hat. Das ist auch nicht negativ, etwas oder jedem, oder also das alte Ich zu beerdigen. Es ist ein Prozess, der nicht so einfach ist und der auch wehtut, aber der gut und wichtig ist, weil du beerdigst zwar ein altes Ich, aber gewissermaßen wird auch was Neues irgendwie geboren auch dadurch. Ne?
Voll.
Das ist so.
Das habe ich mit auch unter anderem durch Niklas, den wir hier hatten im Podcast, gelernt, dass du aus negativen Erfahrungen mit Stärke hervorgehen kannst und noch stärker als davor. Und das ist bei dir mit Sicherheit auch so gewesen.
Ja, ich glaube auch, es ist vielleicht so ein bisschen eine Definition. Ne? Also ich habe auch darüber nachgedacht, es gab auch eine Situation, da habe ich mich nicht, oder da habe ich kein altes Ich beerdigt, aber es ging so ein bisschen in die Richtung. Und das war, als ich einen Job, den ich sehr geliebt habe, aufgegeben habe. Mhm. Weil ich irgendwann gesagt habe, auch so, ich kann es auch nicht mehr vertreten.
Ja.
Nicht die Arbeit an sich, sondern das Umfeld, in dem ich gesteckt habe.
Ja.
Und ich muss mich davon lösen. Und das war auch so, nicht unbedingt ein altes Ich beerdigen, aber konsequent sagen, nein,
toxisch.
Schluss. Ich kann nicht mehr. Ja.
Ist wie eine toxische Beziehung so.
Ja, und es ist wichtig, dass du das auch beendest und das doch merkst, ey, das fühlt sich komisch an oder das tut weh und man ist vielleicht ein bisschen beängstigt, aber danach ist es eigentlich immer besser.
Ja. Gehe ich mit.
Die letzte Frage, die letzte rough question. Ich guck dich wieder so irre an.
Du bist auf jeden Fall kein Native Speaker.
Rough question.
Ja, jetzt war's gut.
So. Ey Leute, bitte, ich möchte so gerne eure Antworten auf folgende Frage. Bitte nenn mir, es geht jetzt, du musst dabei bitte an das andere Geschlecht denken, ja?
Ja.
Einen ultra, ultra sexy weiblichen sozusagen Beruf, also es muss kein weiblicher Beruf sein, gibt's ja so direkt nicht. Nenn mir einen ultra sexy Beruf und einen ultra unattraktiven Beruf.
Barkeeperin.
Findest du sexy?
Was heißt sexy? Eine Bar, oder anders, es gilt unter Barkeepern oder überhaupt unter in der Gastroszene oder auch ich hab ja früher Bücher gelesen, wo es darum geht, wie man Frauen klar macht, in Anführungszeichen, das war auch ein bisschen misogyn, das eine oder andere Buch, wie auch immer, und in dieser Szene ist halt dieses, ja, Barkeeperin ist Endgegner, weil sie strahlt dieses, ich kenne das ja selbst auch als Barkeeper, so, ich bin der Boss hier. Das alles ist meins, was ihr trinkt, ist meins, das stammt alles aus meiner Hand. Und es ist so ein bisschen wie der Sheriff im Dorf, nur dass du halt der Sheriff in der Bar bist. Und der unsexieste Beruf ist, Also geschlechterspezifisch kann ich es dir gar nicht sagen, aber ich finde es aufgrund der Rahmenbedingungen halt mit Menschen, die bei der Müllabfuhr arbeiten, aufgrund der Gerüche und so, ist jetzt auch gar nicht böse gemeint, die macht einen geilen Job und so. Aber
vielen
das
Dank übrigens, ja.
Voll. Aber ihr könntet ein bisschen leiser sein. Boah, ich wache immer auf.
Ja, Mann.
Das ist halt so ein Ding.
Ich stelle mir das so vor, wie du so das Fenster auch mal so rufst. Ja, Unsex kann ich verstehen, aber...
Oder meinst du was anders?
Nee, okay, das war eine legitime Antwort, finde ich.
Ich weiß ganz genau... Influencerinnen aus irgendeinem Grund unsexy, weil, also nicht alle, aber viele von denen verkaufen sich richtig schlecht und richtig unauthentisch für Produkte. Ja. Ich mag, wie gesagt, ich folge nicht vielen von denen, aber ich mag die, die ganz authentisch auch sagen, ich habe das ausprobiert, fand ich nicht so gut, probiert's aus, aber ich kann es nicht vertreten. So, das ist cool, damit kann ich was anfangen. Aber die dieses Interesse faken, das hasse ich, aber das ist auch nicht geschlechterspezifisch. Vielleicht hast du bessere Beispiele.
Bestimmt nicht. Also, unheimlich sex. Also ich finde das so heiß, wenn Männer, ich weiß gar nicht so richtig warum. Doch, ich weiß eigentlich schon warum. Wenn ein Mann mit Holz arbeitet, ich finde das attraktiv. Ja, alles Handwerkliche finde ich unfassbar sexy. So ein Tischler, oh mein Gott. Ich finde Tischler sind, boah, das ist so ein sexy Beruf, weil das ist männlich, das ist so, also, oh Gott, ich weiß, ich bin sehr klischeebehaftet aktuell, aber wie dem auch sei, das ist echt, das ist, weißt du, das machst du mit deinen Händen, du erschaffst etwas. Es hat viel mit Kunst zu tun, mit präzisem Arbeiten, mit Leidenschaft, das ist so eine körperliche Aktivität. Du hast danach was in der Hand, was du gemacht hast. Ich finde das, keine Ahnung warum, das finde ich unglaublich attraktiv. Aber so generell Handwerk finde ich ultra heiß. Ja. Also auch so Maurer oder eben halt sowas wie Tischler, unglaublich sexy. Glaser und so. Oh, ich weiß gar nicht, warum ich was echt heiß finde. Total unsexy finde ich, ja, das ist kein richtiger Job, aber so eine, ich sag mal, so eine CDU-Mitgliedschaft wird dir nicht gut tun, so aus meiner Perspektive.
Philipp Amthor.
Oh Gott. Also sowas, so Bürotätigkeit, aber so Halsabschneidermäßig. Also sowas wie, keine Ahnung, wenn du jetzt bei der Ergo arbeiten würdest, zum Beispiel, unglaublich unattraktiv. Oder, also alles, was so, nee, mag ich nicht. Das, also was heißt mag ich nicht, ne? Macht das, was ihr wollt, aber ich stehe auf Leute, die einen Job haben, der so ein bisschen an der Basis ist. So ein bisschen so bodenständig, aber nicht im Sinne von nicht kompliziert, sondern eben bodenständig im Sinne von so richtig ehrliche, aufrichtige, gute Arbeit. Oh Gott, finde ich das heiß.
Großartig. I don't know.
Keine Ahnung warum.
Ganz wichtig zu sagen, es gibt immer auch einen Unterschied zwischen Büro und Redaktion. Das finde ich ist ein ganz wichtiger Unterschied. Optisch gibt es keinen Unterschied, aber in den Arbeitsabfolgen, also zum Beispiel meine Freundin sagt manchmal, wann bist du im Büro? Und dann sage ich immer, das ist kein Büro.
Ja, das stimmt.
Das ist eine Redaktion.
Ja, das ist schon was anderes.
Das ist was ganz anderes.
Ist auch
so. Das ist was ganz anderes.
Das ist, ja, nee, weißt du, warum das was anderes ist? Weil hier passiert ja auch Kreativität.
Genau.
Hier passiert Diskurs, hier wird gestritten, diskutiert, sich wieder angenähert und wieder, weißt du, also hier passiert ja in der Regel, wenn kein Corona ist, auch sehr viel, was man mit so einer Bürotätigkeit überhaupt nicht vergleichen kann. Und in der Redaktion sitzt man wie in einer Art Großraumbüro, eben damit alle gemeinsam sind und diesen Think Tank, so nennen es ja die Coolen heutzutage,
ich auch,
irgendwie mimen kann. Ja, dann bist du halt ultra cool. Herzlichen Glückwunsch, Sascha Fassbender aus der
Redaktion.
Aus der Think Tank Redaktion. Was für ein beschissenes Wort. Think Tank. Think Tank. Irgendwann ist ja auch egal. Andere Frage, auch wenn jetzt eigentlich hier die Rough Questions abgeschlossen sind. Ich zum Beispiel würde niemals, also ich kann es mir einfach nicht vorstellen, jemanden zu daten, der meinen oder denselben Job macht wie ich. Ich finde das so ultra eklig.
Echt?
Jemanden zu, nee, ich will, ey, ohne Witz, ich will nicht, dass der das macht, was ich mache. Nicht, weil ich ein Konkurrenzdenken habe, sondern weil ich mein Privatleben, also in der Hinsicht, ganz weit weg davon haben möchte. Nee, ich will niemanden, der labert, ich will jemanden, der macht.
Also selber Firma bin ich bei dir, aber jetzt zum Beispiel jemanden aus einem anderen Radiosender, da hätte ich jetzt kein Problem mit. Aber du hast schon recht, jemand, der wirklich dann auch auf der Arbeit neben mir sitzt und abends auf der Couch auch, das brauche
ich nicht. Meine auch gar nicht, nicht nur Kollegen, sondern mir geht es wirklich auch darum, Menschen aus der Branche. Will ich.
Das finde ich nicht so schlimm.
Nee, es ist jetzt auch nicht schlimm und am Ende des Tages entscheidet ja der Job auch nicht darüber. Aber wenn es so wäre, dann auf gar keinen Fall jemand, der nicht nur aus derselben Branche kommt, sondern ich will, dass das jemand ist, der was ganz anderes macht. Das finde ich cool einfach.
Stimmt. Es gibt im Gespräch auch direkt eine ganz andere Basis, weil sonst würden die Dates immer sehr so, ja, wir unterhalten uns über die Arbeit. Morgen unterhalten wir uns über die Arbeit und übermorgen auch wieder.
Ja, nicht nur das, sondern auch, dass du so ein, also was auch, ich glaube, dass das oft passiert, so ein bisschen aus Solidarität heraus, dass so ein Partner, man kommt ja dann oft, oder ich sehe das viel bei Freunden und so, man kommt dann nach Hause und dann redet man so über den Tag, ist ja auch alles schön und gut, aber ich bräuchte halt jemanden, der sagt, ja, entspann dich jetzt mal und halt die Fresse so. Das ist jetzt auch mal okay, ja. So, dass man einfach einen Rahmen hat und eine Umgebung hat, wo all das nicht stattfindet, auch weil unser Job ja etwas ist, das so allumfassend ist. Ne? Wir beschäftigen uns ja eigentlich 24/7 damit.
Voll, ja. Und unser Job, da geht es auch viel um Timing und deswegen kommen wir jetzt bald zum Ende.
Ja, ich möchte zum Abschluss dieser Folge auch nochmal Grußworte richten, wenn ich das darf.
Natürlich.
An CDU, CSU, an die Union. Ihr seid das Peinlichste, was ich seit langem in diesem Land erlebt habe. Das möchte ich offiziell nochmal so sagen. Nehmt euch ein Beispiel an Menschen, die ihre Arbeit einfach machen, ohne so arrogant mitten in einer Pandemie, die nicht beschissener für dieses Land hätte laufen können, darüber zu diskutieren, wer der nächste König von Deutschland werden sollte. Ich hoffe inständig und aus tiefstem Herzen, dass es weder ein Söder noch ein Laschet wird, sondern jemand, der Bock hat, dieses Land in eine gute Richtung zu bringen.
Shoutout. Ich möchte das Thema jetzt ungern aufmachen, aber ich kann zumindest die Längen der Debatten insofern verstehen, dass die Umfragen auf der Seite sind, der Großteil der Union aber auf der Seite sind und du versuchst halt beides unter einen Hut zu bringen. Ich will die gar nicht verteidigen. Ne? Ich verstehe auch nicht, warum die so lange für die Entscheidung brauchen. Ich habe spätestens Mittwoch, Dienstag mit einer Entscheidung gerechnet. Aber ich kann zumindest verstehen, dass man sich denkt, okay, wir wollen ja irgendwie jetzt nicht den Typen nicht haben, den wir erst gerade zum Parteichef gemacht haben. Auf der anderen Seite haben wir aber auch Meinungsumfragen, die sagen, Söder ist der Richtige. Ja, fuck, was machen wir denn jetzt? Also, ich glaube, da geht es auch viel um Loyalität.
Können wir jetzt mal eine Sache klar machen? Wir diskutieren hier nicht darüber, wer Bundeskanzler wird. Wir diskutieren darüber, wie CDU, CSU, also wie die Union darüber gerade diskutiert, wen sie als Kanzlerkandidaten präsentiert oder vorstellt. Und sie tun so, als sei das Ding bereits geritzt.
Das finde ich auch arrogant.
So, haltet doch einfach eure Fresse und macht zur Abwechslung eure Arbeit. Und damit will ich jetzt nicht ein blödes Politiker-Bashing starten, sondern ich möchte sagen, diese Arroganz, diese Unsensibilität, während Krankenschwestern, Pfleger, Ärzte, Mediziner fast schon mit Tränen in den Augen sagen, Leute, wir wissen nicht, was wir noch tun und sagen sollen, weil wir seit Wochen euch ein und dasselbe sagen, wir steuern hier auf eine Situation zu, die desaströs ist, nicht nur für Menschen, die krank werden, sondern für Menschen, die diese Arbeit machen müssen, die vielleicht in einigen Wochen vor schlimme Entscheidungen stehen werden. Und wir diskutieren diese Art der Kanzlerfrage auf diesem Niveau. Ich kann wirklich nur hoffen, dass dieses Land aufwacht und diese Parteien, also CDU, CSU, richtig abstraft. Das wird Zeit. Es wird Zeit.
Da bin ich auch bei dir, bei der Art und Weise. Also wie das diskutiert wird, warum das so lange diskutiert wird. Aber warum es die Diskussion an sich gibt, das kann ich schon irgendwo nachvollziehen.
Nein, nicht
aber
in diesem Umfang und nicht zu dieser Zeit mehr.
Habe ich ja gerade gesagt.
Ja, aber
nicht den Umfang, den kann ich auch nicht nachvollziehen.
Boah, ey, das ist wirklich, es macht mich so wütend und ich würde am liebsten heulen, weil sich auch, also diese Arroganz auch so, also für mich ist das keine Diskussion der Kandidatur, sondern es wirkt so, als ob die darüber streiten, wer denn jetzt einfach der Bundeskanzler wird.
Ja, genau, das ist schon sehr arrogant.
Und ich denke mir, ey, nach allem, was passiert ist, ich glaube, ich bin auch angespannt, weil ich mir die ganze Zeit, weißt du, was ich glaube, was passieren wird? Ganz ehrlich, Laschet wird sich die Blöße nicht geben. Der wird von selbst sagen, gut, ich scheine das Vertrauen der Union in diesem Umfang nicht zu kriegen. Also werde ich kein Kanzlerkandidat. Und ich glaube nicht, dass er dann auch noch Bock hat, weiter praktisch Chef der CDU zu sein. Ja. Das bedeutet, dieser Mann wird irgendwann auch sagen, oder anders, Söder wird Kanzlerkandidat, Laschet macht dann den Parteivorsitz nicht mehr. Und wer kriegt dann seine große Chance? Der Merz natürlich. Und auf dieses Szenario habe ich sowas von gar keinen Bock. Stell dir das mal vor. Söder Kanzlerkandidat, ja, und Merz ist neuer CDU-Chef.
Ja,
wir sind am Arsch.
Und dann irgendwie Innenminister oder sowas, das wäre...
Bah, boah, ist das ekelhaft.
Wow, jetzt gehen wir hier mit so einer Vorstellung raus.
Entschuldigung, ich weiß jetzt schon, dass ich ganz viele Nachrichten kriege. Boah, redet doch nicht so viel über Politik. Ja, was soll ich euch sagen? Entschuldigung.
Und deswegen kommen wir jetzt auch zum Ende.
Ihr Lasser Schatz sagt ciao.
Mit ein bisschen Politik. Schönes Wochenende und tschüss.